redet sich's besser. So. Genau, so ist gut. Dann guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Mein Name wurde schon gesagt, Christian Allweier. Wer hätte es gedacht, ich bin der Sohn meiner Eltern, Helga und Erich Allweier. Und kleines Lob von deinem ältesten Sohn, Mama, hast du toll gemacht mit der Deko. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, wann ich das letzte Mal denn hier war, hier in der Baptistengemeinde. Es war Ende Juli. Manche habe ich da gesehen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe damals über Smalltalk geredet. Smalltalk mit Jesus, die Frau am Jakobsbrunnen, haben wir uns da angeschaut und haben gesehen, wie Jesus dieser Frau mit seinen Worten der Gnade begegnet ist und wie er Heilung geschenkt hat in dieser Situation. Und ich habe mir dann so ein bisschen rumgeguckt, was ist so in der Zwischenzeit passiert. Ich habe da mein Handy durchforstet nach ein paar Bildern und habe ein paar lustige Bilder gefunden. Da hatten wir im August die Kids von Miris Schwester zu Gast bei uns. Dann habe ich mal drei Bilder mitgebracht, was wir mit denen so in der Zwischenzeit gemacht haben. Wir waren in Allensbach in diesem Naturwildpark. Und das war ganz cool. Da gibt es einige Tiere, die sind im Gehege, aber dann kam aus dem Wald dieser junge Hirsch entgegen. Und die zwei haben sich sogar getraut, den zu füttern. War eine ganz süße Sache, sehr zutraulich, der junge Hirsch. Und da hat es auch dieses hübsche Trampolin. Und wie ich denken könnte, wie ist denn das Bild entstanden? Naja, die Kids springen auf diesem Trampolin herum und dann ruft es auf einmal, Onkel, Onkel, springst du mit? Und zum Zeitpunkt waren keine anderen Eltern da drauf und dann habe ich mir so gedacht, ja okay, machst du halt. Bin dann mit hoch, bin mit denen mitgesprungen. Die fanden das natürlich super. Jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, sind sie einen halben Meter höher. Das war die Attraktion für die Kids. Und danach mir sind einige andere Väter dann da drauf und haben sich das mitgegeben. Ich bin mit hochrotem Kopf im Sommer dann da runter und auch die Kids waren ziemlich durch den Wind. Am nächsten Tag gab es dann Frühstück und was mögen Kinder? Natürlich Nutella. Der Jüngste, Nathanael heißt der, um den Mund verschmiert mit Nutella. Am gleichen Tag durften sie dann noch eine Wasserschlacht machen mit den Nachbarskindern. Ergebnis war dann, ich war nass. Von oben bis unten. Naja, die Zeit vergeht. Es ist schon wieder ein halbes Jahr her seit Juli. Das konnte ich fast nicht glauben. Ich sehe es auch an den Kids von Miris Schwester. Als wir uns kennengelernt haben, gab es nur zwei. Da war der dritte gerade unterwegs. Mittlerweile sind es drei und der älteste geht bald in die Schule. Zeit vergeht rasant und seit Juli ist jetzt bald schon Weihnachten. Wir sehen es, wir haben es gehört, Advent, erster Advent ist. Und bei mir, in meinem Kopf, ist Advent immer irgendwie mit dem Psalm 24 verdrahtet. Ich weiß nicht warum, wenn ich an Advent denke, denke ich an diesen Psalm. Das Lied, was wir am Anfang gesungen haben mit Linda, macht die Tore weit, das ist, mach hoch die Tür, danke. Ich bin mit Liedtext nicht ganz so bewandert immer. Das ist basiert auf diesem Psalm und den möchte ich nachher mit uns zusammen lesen. Ich habe ein bisschen recherchiert, woher dieser Psalm kommt. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, hey, wer hat denn den geschrieben? Und bin dann auf eine Internetseite gestoßen, da konnte man einen Text von Spurgeon, diesem englischen Prediger, lesen. Der hat mal ein Buch geschrieben, wo er alle 150 Psalmen ausgelegt hat. Und da habe ich herausgefunden, dass dieser Psalm von David geschrieben wurde und dass er wahrscheinlich geschrieben wurde, als die Israeliten die Bundeslade von den Philistern zurückbekommen haben und nach Jerusalem geführt haben. Es gab so eine Riesenveranstaltung, waren ganz viele Tänzer, Musikanten da und die haben gefeiert den ganzen Tag und haben diese Bundeslade da überführt und da haben sie wahrscheinlich diesen Psalm gesungen und gebetet. Der wurde dann danach auch an jedem ersten Tag der Woche, für die Juden ist das der Sonntag, also heute, gebetet, gesungen. Im Tempel haben sie als Tradition, dann möchte ich euch einladen, wenn ihr möchtet, dürft ihr das morgen tun. Für uns ist ja Montag der erste Tag der Woche, da könnt ihr euch die Bibel aufschlagen, wer möchte das beten. Und er wurde so in 2 bis 3 Gruppen gebetet, dieser Psalm. Es gab so, nenne ich den Erzähler, das war die erste Gruppe, diese Gruppe, es gab ein paar Leute, die haben Fragen gestellt. Dieser Psalm hat 3 Fragen drin und dann gab es eine Gruppe, die hat geantwortet. Und ich möchte es mal heute Morgen mit euch zusammen ausprobieren, ob wir das so hinkriegen in diesen 3 Gruppen. Ich würde die Rolle des Erzählers machen. Ich würde euch bitten zu meiner Linken, dass ihr die Fragen macht und ihr die Antworten. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin, gut. Ich habe meine Übungsfolie mitgebracht. Ich habe den Text ein bisschen markiert, dass wir das rausfinden, wie das geht. Oberste Zeile, der Erzähler hat einfach nur einen weißen Text. Dann kommen die mit den Fragen, das ist gelb und kursiv. Und die, die Antworten haben, weiß und unterstrichen. Und ich würde sagen, wir lesen einfach mal diese Folie und dann lesen wir zusammen den Psalm. Also ich fange an. Ich bin der Erzähler, mein Text ist einfach nur weiß. Wir sind die Fragen, unser Text ist gelb und kursiv. Sehr gut. Und damit wir auch den ganzen Text drauf haben, werde ich einfach mitlesen und ihr steigt an eurer Stelle mit ein. Wir fangen an. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Die Erde befestigte er über dem Wasser, ihre Fundamente legte er auf den Meeresgrund. Wer darf den Herrn gehen und an diesen heiligen Ort vor Gott treten? Sehr gut, ich finde, ihr habt ein großes Lob verdient, ihr macht das super. So, und jetzt kommen die letzten Verse. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Super, ich finde, ihr habt das super gemacht. Dankeschön. Wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das wohl so gewesen sein muss, wenn man das so im Wechselgesang einander zusingt. Ich gehe davon aus, die meisten konnten das auswendig und haben das dann da immer wiederholt. Und wir haben da so, ich finde, drei Themenblöcke drin, die mir aufgefallen sind, als ich mir diesen Psalm angeschaut habe. Wir haben so einmal diesen Aspekt, dass Gott der Schöpfer ist, dem die ganze Erde gehört. Wir haben diesen Aspekt, wie können Menschen zu Gott kommen? Wie können sie ihm begegnen? Sehen da aber auch, dass das mit gewissen, sage ich mal, Anforderungen verbunden ist. Einem Herzen, das frei ist von, sage ich mal, Selbstanschuldigung, reines Gewissen, kein Unrecht tun, keine anderen Götter anbeten, waren so Aspekte, die da dran genannt wurden. Und dann haben wir diesen letzten Aspekt, wo Gott zu den Menschen kommt, als der König, um unter ihnen zu regieren. Und ich möchte heute Morgen nur diese Frage anschauen, die so im Schluss kam, wer ist dieser mächtige König? Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und um wen geht es denn da eigentlich? Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, auf wen wartest du? Also es geht um dieses Wen. Und möchte kurz beten noch zu Beginn und dann würde ich einsteigen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Gott der Herrlichkeit bist. Dass du derjenige bist, der diese Erde gemacht hat, dem diese Erde gehört. Und danken dir dafür, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, der gekommen ist, Mensch wurde. Und der als unser König auf diese Erde gekommen ist und der auch wiederkommen wird. Und dafür preisen wir dich. Und wir bitten dich, dass du jetzt, wie Josef das heute Morgen auch gebetet hat, unter uns bist, dass du zu uns persönlich sprichst und in unserem Herzen etwas tust in dieser Zeit. Amen. Ja, was mir so bewusst geworden ist, als ich diesen Psalm gelesen habe, dass der sich erstmal an jeden richtet. An jeden, dass der für die ganze Weltbevölkerung bestimmt ist und dass es darum geht, sich bereit zu machen, dass Gott als der König, dass Gott der Schöpfer, der die Erde gemacht hat, dem die Erde gehört, als König auf diese Erde kommen wird. Seinen Thron im Himmel verlassen wird, um einen Thron auf dieser Erde zu besteigen und hier zu regieren. Und ich habe mich so kurz gefragt, wie sind wohl die Erwartungen, wenn man das vielleicht auch in dieser damaligen Kultur so liest, man hat die Story im Hinterkopf von damals, als König David mit dem Volk Israel diese Bundeslade hochgebracht hat, mit viel Musik, mit viel Tanz, mit viel Spektakel, mit vielen Opfern, oder wie wir das auch gesehen haben, dass sie es Woche für Woche im Tempel gebetet haben und dann diese Erwartung, hey, der Gott, der König der Herrlichkeit, der wird kommen. Der wird kommen. Der wird kommen. Und wir beten das Woche für Woche und wir erwarten ihn, diesen großen Gott. Und wir bringen zu seiner Ehre Opfer. Wir haben diesen Tempel gebaut zu seiner Ehre. Und ich habe gefragt, wie ist wohl die Erwartungshaltung, dass dieser König kommt? Wie ist so die Erwartungshaltung für diesen König? Und ich könnte mir schon so, wenn ich mir das so ausmale, stelle ich mir das ungefähr genauso vor, wie das zu Zeiten Davids war. Mit dieser Parade, dieses öffentliche Ereignis. Jeder sieht es, jeder hört es, es entgeht niemandem. Und es ist eine große, große Feier. Und jetzt möchte ich mal mit euch anschauen, wie war es denn wirklich? Wie war es denn wirklich, dass dieser König der Herrlichkeit gekommen ist? Und diese Frage wird uns jetzt immer wieder begleiten, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und ich habe gestern einige Bilder rausgesucht und ich würde eure Hilfe brauchen. Das heißt, ihr müsst mir einfach mal sagen, hey, woran denkt ihr, wenn ihr die Bilder seht, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ich möchte da mit euch heute Morgen zusammenarbeiten und all unsere Ideen zusammenbündeln, dass wir ein möglichst vielfältiges Bild von diesem König bekommen. Das erste Bild, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und jetzt dürft ihr einfach reinrufen, was ihr seht, was ihr denkt. Gibt es jemand Mutiges? Als Menschensohn, der Gott, der Mensch geworden ist. Sehr gut. Ein Geschenk Gottes. Ja? Ein liebender Vater. Ich habe noch was gehört. Das Christkind. Bescheiden, genau. Ist nicht in eine einflussreiche Familie gekommen. In eine arme Familie, in eine einfache Familie. Ich würde noch sagen, es ist der Gott, der den Himmel verlassen hat, als Mensch geboren wurde. Genau, Gott, der liebt. Und der willkommen geheißen wurde von Schafen, von Ziegen, von Stallgeruch, aber auch von der Liebe seiner Eltern. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Meine Frage. Zweites Bild. Gerechtigkeit, okay. Möchte mit diesem Bild eigentlich auf was anderes noch hinaus? Ein Flüchtling, genau. Der Gott, der Mensch wurde und vor seinen Feinden fliehen musste. Wir haben es gesehen, dass er in diesem Stall geboren wurde. Die Mächtigen haben sich nicht für ihn interessiert, außer in dem Moment, wo sie Angst hatten, dass er zur Konkurrenz wird. Und dieser mächtige Gott, der Gott der Herrlichkeit, der wird wehrloses Baby, freiwillig bewusst wehrloses Baby und gibt sich in die Hände einfacher Menschen, die ihn beschützen, die dann mit ihm fliehen. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Zimmermann? Ein Mensch. Ich würde sagen, der Gott, der Mensch wurde und einen ganz normalen Beruf erlernt hat. Kein Student, kein Masterstudent, kein Professor oder Doktor in Politikwissenschaften oder was es heute alles gibt. Genau, ein einfacher Arbeiter, der keine königliche Ausbildung gehabt, dieser König. Denn er musste täglich für sein Brot arbeiten. Er hat keinen Hofstaat, keine Diener gehabt. Sondern ist unter ganz normalen Menschen aufgewachsen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht war er Unternehmer. Heute gäbe es vielleicht diese Firma Josef und Sohn GmbH oder so ungefähr. So stelle ich mir das vor. Der König, der mit seinem Vater zusammen im Familienunternehmen arbeitet. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ein Wanderprediger? Ein Jude? Mhm. Einer der Menschen begeistert. Ich habe noch was gehört. Ein Lehrer, ja. Mit diesem Bild wollte ich ausdrücken, es ist der Gott, der Mensch geworden ist und ganz normale Menschen um sich herum geschart hat. Seine Freunde, das waren keine einflussreichen Männer, es war nicht die High Society, das waren keine Könige, es waren keine Herrscher, Es waren Bettler, das Räuber, Mörder, Fischer. Da waren Zeloten, so Guerillakämpfer dabei. Man könnte sie vielleicht heute mit der Taliban oder so vergleichen. Da waren Zöllner dabei, Steuereintreiber, Frauen, die man zu der damaligen Zeit für weniger wert erachtet hat. Die unterste Schicht, genau, und die hat er um sich geschart. Bitte? Er hatte Freude dabei, genau. Genau. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das nächste Bild. Der Heiler, ja. Der Tröster, ein Diener, der Friedefürst und der Ratgeber. Wow. Der Kinder liebt, genau. Der Gott, der Mensch geworden ist, um den Armen und den Schwachen zu dienen. Um den Kindern zu dienen, um den Frauen zu dienen. Der auf Augenhöhe geht, genau. Der sich hinunterbegibt, immer wieder die Hände denen entgegenstreckt, die keiner sonst haben will. Und der sich der Gefangene befreit und der sich nicht selber dienen lässt, so dass der Diener wird und denen hilft, denen sonst keiner helfen will. Und das Coole, finde ich, ist, dass das nicht mit Reichtum, nicht mit Macht, nicht mit irgendwas macht, sondern er macht es mit der Liebe, mit der Gnade Gottes. Das ist das, womit er den Menschen dient. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das Wort Gottes. Der Gerechte, ja, oder die Gerechtigkeit, genau. Das Bild ist jetzt ein bisschen schwierig. Soll diese Situation darstellen, als diese Ehebrecherin vor Jesus gebracht wird, die sie steinigen wollen, und Jesus sagt, hey, derjenige, der ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Und da war keiner, und er selber, der ohne Schuld war, wirft auch keinen Stein auf sie. Es ist der Gott, der Mensch wurde, um für die einzutreten, die keine Stimme haben in dieser Welt, die zum Spielfall für Mächtige und für die religiöse Elite geworden sind. Und der konfrontiert sie immer wieder mit der grenzenlosen Liebe und Gnade Gottes. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Messias? In dieser Situation hat er gerade eine gelähmte Frau geheilt. Der Heiler und der Befreier. Es ist der Gott, der Mensch geworden ist, um Kranke zu heilen. Als Johannes der Täufer einmal nach ihm fragen ließ, bist du der König, bist du dieser König, den wir erwarten? Da hat er gesagt, Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Sag du mir, bin ich dieser König? Das war seine Antwort. Genau, nur den Saum seines Gewandes anzufassen und man wird geheilt. Richtig. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das pure Leben. Genau, die Verheißung der verschiedenen Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Ein Revolutionär, ja? Der Heiler und Befreier. Der Gott, der Mensch wurde und von den Armen und von den Schwachen und von den einfachen Leuten geliebt wurde, aber von den Starken, von den Mächtigen gefürchtet und gehasst wurde. Und der, als er dann um den Thron in Jerusalem zu besteigen, nicht auf einem Pferd einherreitet und nicht mit einer großen Parade von Soldaten, sondern auf einem einfachen Esel kommt. Und die einzigen, die ihn begleiten in dieser Parade, sind die Armen, sind die Schwachen, sind diejenigen, die keine Stimme haben. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ein Verurteilter? Misshandelt? Geschlagen? Der Gott, der Mensch geworden ist. Er nahm Knechtsgestalt an, obwohl er König ist, genau. Und mit diesem Bild wollte ich ausdrücken, der Gott, der Mensch geworden ist, und von seinen Freunden und von seinen engsten Kreis verraten zu werden und verlassen zu werden und im Stich gelassen zu werden. Und ohne Sünde. Ein König ohne starke Unterstützer, ohne starke Soldaten, ohne mächtiges Heer, sondern nur schwache Männer, die im Angesicht der Gefahr fliehen. Und als er dann zur Anklage geführt wird, keine Staranwälte, keine Verteidigung, sondern er schweigt den Anklägern ins Gesicht. Aber er war doch allmächtig. Richtig, das hatte ich hier auf meiner Liste. Richtig. Ich fasse nochmal zusammen, damit wir es auf der Aufnahme haben. Der doch in dieser Situation, als er allein und verlassen war, nicht alleine war, weil er mit einem Wort sich hätte befreien können, mit einem Befehl Legionen von Engeln kommen wären und ihn befreit hätten. Und er sich doch bewusst und freiwillig diese Situation stellt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Gott, der Mensch geworden ist und sich statt in den Thronsaal ins Verlies und vor die Anklagebank führen ließ. Und der statt vor Adlige und vor seinesgleichen geführt zu werden, vor Soldaten und für Feinde geführt wurde. Wo ihm keine Ehrerbietung, keine Verehrung begegnet ist, keine Verbeugung, sondern wo er sich gebeugt hat, wo er sich hat schlagen lassen und verspottet wurde. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das Lamm Gottes, der sich hat kreuzigen lassen, damit wir ohne Sünde leben können. Der Gott, der Mensch geworden ist, um sich mit den Dornen krönen zu lassen. Der anstatt einem Purpurmantel den Mantel eines Soldaten umgelegt bekommen hat, als sie ihn verspottet haben, nachdem sie ihn ausgepeitscht haben. Der anstatt einem Herrscherstab Stab auf den Kopf bekommen hat. Der anstatt einer Krone aus Gold eben diese Krone aus Dornen aufbekommen hat. Der, sage ich mal so auch sinnbildlich, statt mit Reichtum und Macht über alle Völker gekrönt zu werden, so wie er es verdient gehabt hätte, hat er sich krönen lassen mit der Schuld und mit der Sünde dieser Welt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Schmerzaushalter. Es ist der Gott, der Mensch geworden ist und statt einer Parade sein eigenes Kreuz getragen hat. Statt durch eine Parade voll Jubel zu gehen, voll Ehrerbietung, hat er sich Rufe anhören müssen wie stirb ans Kreuz mit dir. Kein lang lebe der König, sondern Todeswünsche und Flüche ihm gegenüber. Und statt einer glorreichen Zukunft hat er nur den Geschmack des Todes im Mund. Er sieht keine Zukunft mehr. Er weiß, in den nächsten Stunden werden sie mich töten. Aber dennoch hat er die Liebe im Herzen, genau. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Gehorsame. Unser Retter, der Gekreuzigte. Was mich an dieser Stelle beeindruckt, es ist der Gott, der Mensch wurde, um ein Kreuz als Thron zu besteigen. Jesus hat immer wieder davon gesprochen zu seinen Jüngern, ich muss nach Jerusalem gehen und ich muss erhöht werden. Und dieses Wort würdest du auch verwenden, wenn du sagst, hey, ich werde in eine Machtposition über andere gesetzt werden, ich werde erhöht werden. Der Thron dieses Königs der Herrlichkeit, das war kein Thron aus Gold, sondern das war dieses hölzerne Mordinstrument. Und von Gott verlassen. Und als er da runtergeblickt hat, hat er nicht in das Gesicht von treuen Untertanen geblickt, sondern in die Augen seiner Feinde, die sehen wollten, wie er dort stirbt. Ein paar wenige seiner Freunde und seiner Familie, seine Nachfolger waren da. Sonst hat er in die Augen der Feinde geblickt und hat trotzdem gebetet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun, genau. Keine hat nicht auf eine lange Herrschaft geschaut, sondern wenn wir das jetzt als Thron bezeichnen, haben sie ihn nach wenigen Stunden gestürzt, nachdem er gestorben war, und haben ihn vom Kreuz genommen, haben ihn von seinem Thron genommen und in ein einfaches Grab gelegt. Kein königliches Grab, kein königliches Begräbnis, ein einfaches Grab. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Auferstandene. Der Gott, der als Mensch gekommen ist und als Mensch gestorben ist, um von den Toten aufzuerstehen. Und das ohne großen pompösen Auftritt, das ohne sich allen zu zeigen. Den einzigen, den er sich gezeigt hat, waren die, denen doch keiner glauben würde. Seinen engsten Freunden. Und er tritt jetzt nicht neu die Herrschaft an, die ihm eigentlich gebühren würde auf dieser Erde, sondern er verlässt die Erde und hinterlässt seine Freunde und sagt, sie sollen jetzt seine Herrschaft auf dieser Erde ausrufen. Wenn ich jetzt ein letztes Mal diese Frage stelle, hey, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Dann würde ich sagen, es ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das ist unser König der Herrlichkeit, von dem wir in diesem Psalm gelesen haben. Das war mein letztes Bild. Und ich glaube, woran ich heute Morgen erinnern möchte, ist, dass dieser König der Herrlichkeit, der ist wieder auf seinen Thron des Universums zurückgekehrt, wo er wieder in dieser Position ist, als der Herr über diese Welt, als der Schöpfer dieser Welt. In Matthäus 28 heißt es, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Hebräer 2 heißt es, es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Dieser Jesus, dieser König der Herrlichkeit, der sitzt wieder auf dem Thron des Himmels. Und der ist heute Morgen hier, das glauben wir. Das hat Josef heute Morgen so schön im Gebet gesagt. Ich glaube, dass dieser König heute Morgen hier ist. Und dass er sich nach Begegnung mit jedem Einzelnen sieht und dass er sehnsüchtig darauf wartet, schlussendlich wiederzukommen auf diese Erde, um all diejenigen in Empfang zu nehmen, wirklich dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und erleben, wie er wirklich ist. Und als ich gebetet habe darüber, worüber ich predigen soll, was so das ist, was ich heute Morgen weitergeben kann, dann hatte ich so das Gefühl, dass es vielleicht bei manchen von euch so ist, dass ihr euch so fühlt, als ob ihr von Gott allein gelassen seid oder verlassen sind, oder dass ihr manchmal vielleicht euch auch fragt, hey, hat Gott mich ganz vergessen? Vielleicht ist das auch eine Frage, die euch als Gemeinde bewegt. Seit Jahren komme ich hierher, seit Jahren machen wir dies und das. Und wir fragen uns, hey, wo ist das große Ergebnis, das wir uns wünschen? Wo ist das große Ergebnis, für das wir beten? Warum Gott? Wo bist du? Und es war so mir ist da sowas bewusst geworden. Ich habe einfach ein paar Zeilen aufgeschrieben, die ich euch vorlesen möchte, wo ich das Empfinden hatte, was Gott zu euch sagen möchte. Ich liebe dich und ich liebe euch. Ich habe dich und ich habe euch nicht vergessen. Ich freue mich über deine und über eure Treue. Ich freue mich über deinen und über euren Dienst. Ich freue mich darüber, dass ihr alle Woche für Woche hier zusammenkommt, um mich zu ehren. Und es wird nicht ohne Lohn bleiben. Das waren ein paar Worte, die ich das Empfinden hatte, die ich euch heute Morgen mitteilen darf, die ich mitteilen soll. Und damit zusammenhängt ist mir noch was anderes in den Sinn gekommen. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich hoffe, dass das euch als Ermutigung dient. Und zwar haben wir diesen Oktober, Miri und ich zusammen, eine kleine Deutschland-Rundreise gemacht und haben einige Freunde und Teile unserer Familie besucht. Und ich habe einige Leute wiedergesehen aus meiner Bibelschulzeit. Ich habe mich mit ihnen ausgetauscht, was sind so die Neuigkeiten, was bewegt wem. Und es ist interessant, dass gerade die aus meiner Generation alle etwas Ähnliches beschreiben, dass alle die gleichen Fragen beschäftigen, egal ob sie im Norden leben, ob sie im Westen leben, im Osten, im Süden. Es ist immer diese Frage, hey, wer ist Gott und wer bin ich? Was ist meine Identität und wie kann ich mit diesem Gott in einer echten, realen Beziehung leben? Ich glaube, dass das so die Fragen meiner Generation sind, dass meine Generation von einer Sehnsucht und nach einer echten Begegnung mit diesem Gott erfüllt ist. Sehnsucht nach seiner Liebe und nach seiner Leidenschaft. Und es war so interessant zu sehen, was diese Leute aus meiner Generation bereit sind zu geben. Diejenigen, die so ein bisschen was geschmeckt haben davon. Ich kenne einige, die teilweise auch erfolgreich waren in ihrem Leben und bereit sind, in die Mission zu gehen, weil sie ein bisschen was von diesem Gott geschmeckt haben. Gerade vergangene Woche hatten wir einen jungen Mann aus der Verwandtschaft von unserem Pastor zu Gast und er erzählt hat, dass er nach Jordanien gehen wird als Missionar in die arabische Welt. Von einem anderen Mann gehört, der ein ziemlich erfolgreicher Vertriebler hier war, der den Gott nach Jordanien auch gerufen hat, um dort ein Gebetshaus zu gründen. Junge Männer, die bereit sind, alles hinterlich zu lassen für diesen Jesus. Ich habe Freunde von mir gesehen, die jetzt für wenig Geld, mit viel Fleiß in der Bibelschule, in der ich war, arbeiten, um in die nächste Generation von Gläubigen zu investieren. Ich habe junge Männer gesehen oder auch gehört von jungen Männern und Frauen, die bereit sind, ihr Leben damit zu verbringen, zu beten, sich in Gebetshäuser investieren, stundenlang, Tag und Nacht beten und fasten für dieses Land. Es gibt Leute in meinem Alter, und das finde ich so cool, die sich bereit erklären, sich von Gott führen zu lassen, und einige kommen hierher an den Bodensee. Mein ehemaliger Zimmermitbewohner ist Jugendpastor jetzt in Lindau. Ich habe von zwei jungen Frauen gehört, die nach Ravensburg gezogen sind, die Gott hierher ruft an den Bodensee. Es gibt eine kleine Gruppe, die kommen nach Konstanz und nach Kreuzlingen. Junge Männer und Frauen, die bereit sind, dem Ruf Gottes zu folgen, was auch immer das bedeutet. Und das Coole finde ich auch hier am Bodensee, dass es junge Männer und Frauen gibt, die bereit sind, auch, sage ich mal, so die Grenzen von einzelnen Gemeinden zu überspringen, Konventionen zu überwinden, weil sie eine Sehnsucht danach haben, dass noch mehr die Botschaft von diesem Jesus hören. Es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung, die nennt sich Unity in Spirit. Die wird hauptsächlich organisiert von der Freien Christengemeinde aus Friedrichshafen und von Katholiken aus der charismatischen Erneuerungsbewegung, der Emanuel-Gemeinschaft. Menschen, die vielleicht unterschiedlich nicht sein könnten, mit unterschiedlichen auch theologischen Ansichten, die aber zusammenkommen, weil sie den gleichen Herrn lieben, weil sie den gleichen Herrn dienen wollen und weil sie gemeinsam Menschen erreichen wollen für Jesus. Und das, egal wo ich Freunde habe, ich höre überall das Gleiche, dass da junge Leute sind, die Sehnsucht haben, die hungrig sind, die da sehen, dass dieses Land die Liebe Gottes erlebt. Ich würde es alles so zusammenfassen: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4. Und jetzt komme ich zu euch, weil ich glaube, dass hier einige, sag ich mal, aus der Generation vor mir, vor uns sind. Und da möchte ich euch sagen, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen ohne euch. Ohne euch, ohne eure Generation gäbe es meine Generation nicht und gäbe es die Generation nach mir nicht. Und ich glaube, die Generation, die gerade entsteht und die heranwächst, die steht auf euren Schultern, die steht auf den Errungenschaften, die ihr erbracht habt, die ihr verdient habt, wo ihr gebetet und gehofft habt. Da kommt jetzt die nächste Generation. Und wir hoffen natürlich noch mehr auf die Generation, die danach kommt, dass sie sich auf unsere Schultern stellen kann. Ich hatte so das Empfinden, dass ihr so eine Rolle habt, eure Generation, wie Johannes der Täufer. Ihr seid die Wegbereiter für die nächste Generation. Und genauso sind wir die Wegbereiter für die Generation, die nach uns kommt, für das, was Gott in unserem Land tun will. Und deswegen ist meine Bitte an euch: Gebt nicht auf, bleibt dran, helft uns, auf eure Schultern zu steigen, damit wir denen nach uns helfen können, wieder auf unsere Schultern zu steigen. Ich bitte euch, hört nicht auf zu beten und zu hoffen, dass Gott auch noch in Überlingen was tut, dass er noch was in Deutschland tut, dass er noch was in Europa tut. Ich glaube, wir brauchen euch. Meine Generation braucht euch, die Generation, die nach mir kommen wird, braucht euch. Dieses Land braucht euch, diese Stadt braucht euch. Deswegen bitte ich euch, gebt nicht auf, lasst euch nicht entmutigen, auch gerade wenn so diese Gedanken kommen, hey, wo ist Gott? Hat er uns vergessen? Hat er uns verlassen? Lasst euch nicht entmutigen. Wir wissen, dass dieser König der Herrlichkeit wiederkommen wird. Und ich glaube, bevor er schlussendlich kommen wird, wird er auch unser Land nochmal gehörig heimsuchen und werden viele zum Glauben an Jesus kommen. Davon bin ich überzeugt. Ich finde, Jesus hat dieses Gleichnis gesagt und mit dem Gleichnis möchte ich schließen. Jesus fragte noch einmal, womit soll ich Gottes Reich vergleichen? Das ist in Lukas 13. Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken nimmt, obwohl sie nur wenig davon hat und eine große Menge und mischt ihn unter eine große Menge Mehl. So wird doch am Ende alles durchsäuert. Und ich glaube, auch wenn wir heute nur wenige sind in diesem Land, wenn wir heute nur wenige sind, die an Jesus glauben in dieser Stadt, sind wir doch sein Reich, so sind wir doch die zu ihm gehören und wir werden dieses Land und diese Stadt durchdringen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass Menschen aller Altersgruppen zu Jesus finden werden. Ich glaube, dass Kirchen und Gemeinden aufblühen werden, auch hier in Überlingen. Und dass eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe für Jesus entstehen wird, bevor der König der Herrlichkeit tatsächlich wiederkommen wird, bevor wir ihn sehen werden. Und jetzt ist meine Frage an dich. Erwartest du ihn noch? Wartest du noch auf ihn? Bist du bereit, weiterzumachen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, dich mit deinen Geschwistern zusammenzuraufen und weiterzumachen, dass wir gemeinsam ihm entgegengehen? Auf wen wartest du? Dieser Frage möchte ich euch kurz eine Minute alleine lassen. Dann darf ich wieder an Josef übergeben. Herr Vater, ich danke dir für diese Zeit, die wir zusammen haben durften. Ich danke dir dafür, dass wir... Vater, ich danke dir dafür, dass wir diese Zeit zusammen haben durften. Ich danke dir dafür, dass wir zusammen dich anbeten durften. Dass wir es auch in dieser Adventszeit bewusst uns in Erinnerung rufen dürfen, dass du tatsächlich deinen Sohn auf die Erde gesandt hast. Dass wir uns erinnern dürfen, Herr, dass du gekommen bist. Dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du wiederkommen wirst, Herr. Ich bitte dich, dass du, Vater, dass du dieses Bewusstsein, diese Liebe und dieses Vertrauen und die Faszination für deinen Sohn immer stärker in uns festigst und dass du uns so auch durch die kommenden Wochen auf die Adventszeiten und auf Weihnachten hin führst und das festmachst in unserem Herzen. Ich bitte dich um deinen Schutz und um deinen Segen für jeden Einzelnen, für die kommenden Wochen und für eine erholsame Zeit über den Weihnachtsferien. Danke dir dafür, Herr. Amen.